Happy Shooting, Folge 231, Ziff Zoo. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Warum fängst eigentlich du immer an?
Möchtest du auch nochmal
anfangen? Nee, jetzt ist es zu
spät. Komm,
mach
du doch nochmal.
Nein, ich
komm,
bin beleidigt.
Mal.
Nein,
Chris.
Ich bin beleidigt. Nein.
Jetzt.
Nein.
Jetzt.
Bitte
nicht.
Nö. Ich stampfe jetzt mit dem Fuß auf den Boden. So.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Genau. Möchtest du denn vielleicht die Show anfangen?
Ja, ey, hallo, wir sind's. Happy Shooting. Die Sendung rund um die Fotografie mit dem Boris und mir, dem Chris. Ja, was gibt's zu sagen? Kennen uns recht schon an.
Die Sendung mit dem Knips.
Was?
Knips?
Ja, Knips. Foto. Du verstehst? Ja, nee, Knipsen und Fotografie. Also Moment.
Moment mal.
Moment, Knipsen tun wir hier nicht. Wir fotografieren.
Ja.
Ja.
Das, nicht immer. Ich knips auch manchmal. Das gebe ich offen zu.
Naja, okay.
Apropos Knipsen, ne? Ich habe noch was zu verknipsen hier. Ich habe nämlich ein...
Die Kaffeefahrt, jetzt kommen die Wolldecken hier raus, pass auf.
Meine Damen und Herren, heute im Angebot, spottgünstig zum Selbstkostenpreis, hätte ich beinahe gesagt, nee, macht mir mal ein Angebot. Ich habe mein Audio-Device abzugeben, mein ehemals.
Was hast du denn gekauft?
Inzwischen habe ich ein RME Fireface 400, aber das möchte ich jetzt nicht verkaufen, sondern verkaufen möchte ich ein Device von Motu. Das ist das Ultralight MK3 Hybrid. Das heißt, das geht über USB 2 und oder über Firewire, also oder hauptsächlich. Also ihr könnt das entweder über Firewire oder über USB 2 anschließen. Ziemlich cool, funktioniert am Mac und am PC und ist halt so ein richtig schniekes Audio-Device. Müsst ihr mal mit Google einfach raussuchen oder auf der Motu-Seite, schön mit Display vorne dran. Und der Witz an dem Ding ist, dass es eben auch unterwegs alleine läuft. Also man braucht nicht zwingend einen Computer dafür.
Wenn das so schniek ist, warum willst du es dann verkaufen?
Ganz einfach. Ich habe mir jetzt dieses RME geholt, weil das RME hat den Vorteil, dass ich da die Mikrofonspeise an- und ausschalten kann per Software.
Für die Fotografen, die von Audio keine Ahnung haben, manche Mikrofone brauchen Strom. Das nennt man dann Phantomspeisung.
Ganz genau. Oder eben im Fachjargon auch Speise genannt. Und die kann ich beim RME hier auf Knopfdruck am Computer an- und ausmachen, was für mich bedeutet, dass ich das Audio-Device, was so ein externer Metallkasten ist, später einfach mal in einem Schrank fest verbauen kann oder ich kann ein kleines Rack machen und ich muss da nicht mechanisch rankommen können. Also
okay.
Steck die Kabel ran, das ist cool. Das konnte ich bei dem Motu nicht, das ist aber jetzt auch schon der einzige Grund. Ansonsten läuft das eigentlich ganz, ganz nett. Ja. Würde ich gerne abgeben. Also wenn das jemand haben möchte und soll er mir einen guten Preis machen, können wir sicherlich über alles reden. Einfach an boris@happyshooting.de. Kurze Mail. Gucken wir mal.
Gut, jetzt aber Fotografie.
Jetzt aber Fotografie. Und zwar mit folgenden Themen.
Genau, wir ermitteln heute wieder einen Gewinner für die Dunkelaufgabe diesmal.
Ja, dann geht es um Focus Then Recompose und ob denn auch Ziff Zoo möglich ist, also Zoomen.
So. Das ist ja geil. Christian hat uns was geschrieben zum Thema Fotos sichern auf externe Platte von Aperture.
Ja, dann haben wir eine Huhn Steady Cam.
Nicht Hund, sondern Huhn, ne? Ja, genau. Markus hat uns ein schönes Projekt verlinkt, einen selbst gebastelten Fotoautomaten.
Jo, dann hast du was zu einem Fotoprojekt, da geht es um Dunkelkammern.
Genau, Audiokommentar von Stefan über das Thema Gesichtserkennung mit Picasa und irgendwas.
Troubles.
Nicht oder so. Trouble in the wild.
Große Panik. Ja, dann haben wir noch ein Audio-Boo gekriegt zum Thema Belichtung mit manuellen Objektiven. Habe ich inzwischen übrigens auch was ausprobiert.
Jo, einen kleinen Shoutout, den machen wir dann aber, wenn er drankommt.
Ja, dann haben wir Firmware-Updates für die Fuji X100.
Stimmt, da gab es was Neues. Außerdem haben wir so viele Mails bekommen über eine neue, super geile Kamera und alle sind völlig begeistert. Da reden wir dann auch noch drüber.
Jo, und der Matthias hat uns ein Geräuschrätsel geschickt. Da hört doch mal, was das ist. Habe ich hier zwei Aufnahmen? Einmal dies. Und einmal das.
du meine Güte.
Das ich kann mich auch kaum beherrschen, wenn ich das höre.
Ja, soll so Kameras geben, die solche Geräusche.
Ja, da bin ich vorhin schon eskaliert, als ich das gehört habe.
Na gut, lass uns kurz über die Lytro-Kamera reden.
Oh ja, also eigentlich ja die Lichtfeldkamera von der jetzt gegründeten Firma Lytro.
Ja, und ich glaube, ich habe 4 oder 5 Mails und diverse Tweets zu dem Thema bekommen von allen möglichen Leuten.
Das Ding
geht gerade durch die Blogs rauf und runter. Erklär doch mal, was das sein soll.
Ja, was das sein soll, hatten wir schon mal, das ist bestimmt auch schon wieder Jahre her, schon mal erwähnt. Da ging das nämlich schon mal rum. Es geht darum, dass eine Kamera ja normalerweise ein Objektiv vorne vor hat und wenn dies nicht gerade eine Lochblende ist, dann kann man fokussieren, also sprich die Lichtstrahlen in einer bestimmten Ebene erfassen und auf den Sensor bündeln, sodass dort eine scharfe Abbildung stattfindet und der Sensor erfasst eben die Helligkeitswerte von diesem vorfokussierten Bild. Soweit so gut, so kennen wir das alle. Jo. Und bei der Lichtfeldkamera geht es jetzt darum, dass das Bild nicht vorne fokussiert wird, sondern das Bild kommt einfach so durchs Objektiv oder was auch immer da vorne vor ist hinein. Und der Sensor erfasst dann eben nicht nur die Helligkeit für jeden Bildpunkt, sondern auch die Lichtrichtung eines jeden Bildpunktes. Und da gab es in der Vergangenheit mehrere Ansätze dazu, das zu erreichen. Ein Ansatz, ich glaube, der wurde mal irgendwie aus Richtung Adobe fokussiert oder prognostiziert. Da haben die Objektive gebaut und diese Objektive sahen aus wie so Facettenaugen von einer Fliege. Also es waren so ganz viele Linsen vorne an dem einen Objektiv dran, so das, was ich irgendwo mehrere Doppelbilder entstanden, die dann auf diesen Sensor abgebildet wurden und dann wieder rausgerechnet werden konnten.
Also der Clou ist, du hast hinterher quasi ein Bild, was du per Knopfdruck scharf stellen kannst. Hinterher.
Richtig, da wollte ich ja drauf hinaus. Mhm. Und
Entschuldigung, ich habe einfach eine Abkürzung genommen.
Das gibt's bei mir nicht. Ich gehe immer straight. Ja, und dieses andere Verfahren, das ist das, was jetzt wohl dieses Lytro da macht, oder der Mensch heißt wohl auch Lytro oder Lytro oder wie auch immer.
NG mit Nachnamen.
Spricht sich das. Der hat halt wohl solche Mikrolinsen hinten auf dem Sensor drauf, sodass eben ein Lichtstrahl wahrscheinlich nicht nur ein Pixel, sondern einen bestimmten Pixel, je nachdem aus welcher Richtung das Licht kommt, trifft. Naja, und dann nimmt man halt dieses Sensorbild, was man erfasst hat, und geht dann mal einfach gesprochen per Software daher und sagt, wenn ich jetzt jedes vierte Pixel nehme, dann habe ich die Schärfeebene 1 und wenn ich jedes dritte Pixel nehme, habe ich die Schärfeebene 2. Und das ermöglicht einen dann halt hinterher per Software irgendwo ins Bild zu klicken und zu sagen, das will ich jetzt scharf haben.
Jo,
so die Theorie.
Und was mich jetzt wundert, ist, dass dieses Ding so einen Hype gerade verursacht, weil das ist uralt. Also das Prinzip ist, ich würde mal sagen, wahrscheinlich irgendwo 5 bis 10 Jahre schon bekannt.
8 Jahre. Also der Typ hat vor 8 Jahren eine Dissertation darüber geschrieben.
Mhm. Und die Werbefilme und die Website, die sind ja schon ganz schön pfiffig gemacht, aber du siehst im Prinzip nur Simulationen davon. Du hast noch nichts von dem eigentlichen Produkt. Es gibt keine Spezifikation, es gibt kein Release-Datum, momentan ist es reine Dampfware.
Ja, also, Moment, das ist ja der Punkt, den ich nicht ganz verstehe. Es gibt ja auf dem Blog von ihm, wir können das ja mal verlinken, gibt es ja eine Picture Gallery, wo eben ein Flash ist, wo man in den Bildern eben verschiedene Stellen dann scharf stellen kann.
Richtig.
Ich weiß jetzt aber nicht, ob das tatsächlich reale Bilder sind, die mit dieser Kamera gemacht wurden, oder ob das nur ein Fake ist.
Also es sieht beeindruckend aus, wenn man in so einem Bild quasi mit der Maus reinklickt und es wird plötzlich woanders scharf. Aber das kannst du natürlich total leicht faken. Also ich behaupte jetzt nicht, diese Lytro ist ein Fake, überhaupt nicht. Aber dieser Hype, der sich gerade um dieses diffuse Gebilde rankt, den verstehe ich einfach nicht. Überhaupt nicht. Also es ist so sehr vage alles gehalten. Es wird kein Release-Datum gegeben. Es heißt, die Kamera wird dann im Consumer-Bereich irgendwann mal kommen. Also im Moment ist das so eine Blase und ich hoffe, dass sie nicht platzt. Ich will diese Kamera. Ich finde das eine gute Idee.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie will, weil dafür weiß ich einfach noch zu wenig. Also ich habe bisher relativ selten, ich habe ja wirklich mal überlegt, ich habe selten den Fall gehabt, dass ich ein Bild wegen fehlender Fokussierung echt verloren hätte. Es gab so zwei oder drei Szenen, wo es schön gewesen wäre, wenn ich mir ums Fokussieren keine Gedanken hätte machen müssen im Vorfeld. Aber das steht und fällt jetzt natürlich auch ein bisschen mit den anderen Parametern. Ich meine, wird das Ding wechselbare Objektive überhaupt unterstützen können oder läuft das bloß mit seinem einen speziellen Objektiv, was dann eingebaut ist? Fragezeichen. Wie viel Millimeter wird das haben? Wie groß wird der Sensor sein? Also sprich, es ist ja schön, wenn ich irgendwo ein Bild scharf stellen kann, aber welches Spiel mit Schärfentiefe ist denn möglich beispielsweise? Welche Auflösung wird das Bild haben? Ich kann mich also noch erinnern an die Berichte, also das lass es vor 3-4 Jahren gewesen sein, als wir mal drüber gesprochen haben. Da hatte ich mal irgendwo gelesen, dass bei der Technik aus 16 Megapixeln auf dem Sensor dann ein Bild wird, was 0,1 Megapixel hat. Ist das noch so oder ist dieses Ratio verbessert worden? Weil ansonsten so die höchstauflösenden Sensoren, die wir so haben, vielleicht im APS-C oder im 35mm Format, die gehen so an die 30 Megapixel ran.
Wie viele Megapixel bleiben übrig? Nein, dann ist es nicht mehr Konsumerbereich.
Also eben, was wird die Kamera kosten? Ich meine, wem löst diese Kamera ein Problem? Ich meine, es ist ja schön, wenn du auf einer Familienfeier einfach wirklich rumknipsen kannst und hinterher machst du dann Tante Erna scharf. Das ist schön. Dafür brauchst du auch die hohe Auflösung nicht, aber dafür willst du jetzt auch nicht irgendwie dann 1000 Euro ausgeben.
Ja, Tante Erna scharf machen kannst du auch irgendwie anders. Aber
ja.
Was hast du gesagt?
Du bist der Schärfste.
Ja, ich finde es ja jetzt schon ganz lustig, dass wir der Sache auch noch Vortrieb leisten, indem wir jetzt auch noch drüber reden, als ob es das schon gäbe. Das Ding ist erstmal nur
eine Website,
ein Flash-Plugin und 2 Filmchen und eine Doktorarbeit.
Also ich sag mal wie beim Poker, ja. Ich gehe mit und will sehen.
Also ich werd über das Ding erst wieder reden, wenn ich irgendwo eine Demo von dem Ding sehe. Punkt. Für mich ist das Thema jetzt gestorben.
Das echte Stück Physik in der Hand, selber mal auf den Knopf drücken.
Ja, oder eine sehr glaubwürdige Demo. Aber weißt du, seit Invisible Camera kannst du ja keiner mehr was glauben. Ne?
Aber weißt du...
Filmchen machen, das ist eine Sache. Aber ein echtes Produkt haben ist was ganz anderes.
Es sind ja noch andere Fragen, die ich mir dabei dann stelle. Also wenn das zum Beispiel in den Consumer-Bereich kommt... Wird das Ding dann auch RAW speichern oder wird es halt ein Dateiformat speichern, welches dann publiziert wird auf einer Webseite vom Hersteller, wo der Betrachter einfach durchs Bild klicken und scharf stellen kann? Würde ich gar nicht haben wollen. Ich will ja vorher scharf stellen und dann JPEG rausrechnen.
Ich glaube, das Ding ist dann Realität, wenn Lightroom einen neuen Slider hat, der die Schärfeebene von vorne nach hinten verschiebt.
Und wenn das tatsächlich kommen wird, dann würde ich mich zum Beispiel fragen, wenn du die Schärfeebene beeinflussen kannst. Das heißt, dass er tatsächlich mehrere oder die Bildtiefe hat. Und ich meine auch gelesen zu haben, dass sowohl kleine Schwenks nachträglich machen kannst, also ein kleines bisschen nach links, rechts, rauf, runter, weil auch die dritte Dimension in der Form ja mit erfasst wird. Wenn das tatsächlich alles geht, könnte man dann in Lightroom, wenn das ein RAW-Format ist, auch sagen, okay, ich stelle diese Ebene scharf, auf diese Ebene mache ich den Weißabgleich auf Glühbirne und auf die andere Ebene mache ich den Weißabgleich auf Tageslicht. Also kann ich dann die verschiedenen Schärfeebenen auch getrennt voneinander bearbeiten? Fragen über Fragen. Fände ich
Gedankenspiele.
Und das wäre eine Sache, wo ich sage, das würde mich reizen, selbst wenn ich vorfokussieren müsste oder auch gar nicht mehr bräuchte. Aber wenn ich dann die andere Ebene getrennt bearbeiten könnte, das wäre mal cool. Also ich bin gespannt, was da kommt. Und zu welchem Preis.
Ja, ich rede da nicht mehr drüber. Ist okay. Die sollen erstmal liefern, nicht nur reden.
Ja.
Ne? Es gibt was ganz anderes Thema, immer noch bei Kameras, aber eine echte Kamera, die man auch anfassen kann.
Ja, aber die auch schon schwer zu bekommen ist, ehrlich gesagt.
Ja, aber die gibt es tatsächlich, also davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Da gibt es deutlich genügend Hinweise
gibt
davon.
Glaubhafte
und zwar
Berichte, ja.
Reden wir schon wieder über die Fuji X100, der Pseudo-Rangefinder und...
Ja, eben nicht Rangefinder.
Ja, so Pseudo, deshalb sage ich ja. Also so, sie möchte gern Rangefinder, aber eben nicht ganz. Und vom Format her, man kennt es ja mittlerweile. Also wer die X100 noch nicht kennt, der muss mal aus dem Wald kommen. So, es gibt eine neue Firmware, endlich.
Ja.
Und die Leute haben ja, lange genug gezetert. Ich habe sie immer noch nicht in der Hand gehabt. Ich warte immer noch im Pressemodell. Aber ich habe da mal nachgehakt. Da ist irgendwo was schiefgegangen. Egal. Es gibt eine neue Firmware, die 1.10 mit irgendwie, naja, es werden hier gelistet 23 verschiedene Geschichten. Da sind unter anderem so Sachen drin wie Blendenstufen, kann man jetzt auch dritteln, der Rahmen, der Fokussierer oder der Komponierrahmen im Sucher wird jetzt auch Parallax korrigiert. Das bei Makros, das war wohl, glaube ich, nicht so, was lustig war, weil damit haben sie geworben. Was die Leute ziemlich genervt hat, war, dass die Kamera irgendwie mehrere Sekunden gebraucht hat, um vom Standby aufzuwachen. Auch das geht jetzt wohl schneller und so weiter. Ich bin jetzt mal gespannt auf die ersten Tests, weil das war ja dann doch, neben der unglaublich guten Bildqualität, hat ja wohl die Usability etwas zu wünschen übrig gelassen.
Ja, offenbar. Das war so der größte Kritikpunkt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit sie die Menüs aufgeräumt haben oder die Möglichkeit geschaffen haben, andere Knöpfe oder die Knöpfe anders zu belegen. Da gab es ja auch einige Wünsche, aber soweit ich gelesen habe, haben sie auch noch viele Wünsche offen gelassen für ein weiteres Firmware-Update. Also wenn euch das Thema interessiert, X100, und ihr möchtet wissen, ob euer größter Kritikpunkt da behoben ist, schaut mal auf den Link happyshooting.de, Folge 231. Und ja, da findet ihr dann den Link zur X100-Update mit allen 23 Punkten.
Ja, und ich hau jetzt einen Shoutout raus an den Twitter-User Damatographie. Der hat uns vor ein paar Tagen einen Tweet geschickt und das hat mir einfach schön gefallen. Schreibt, hab gerade von einem Grafikstudenten erfahren, dass sein Dozent seinen Studenten Happy Shooting empfiehlt.
Also, das hören wir doch gerne.
Hiermit ein Shoutout an Damatographie, an den Dozenten, der uns weiterempfiehlt. Das finden wir richtig gut. Und an die Grafikstudenten, die es vielleicht jetzt auch hören.
Genau, viele Grüße an dieser Stelle. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wofür er uns empfohlen hat. Kann ja auch als abschreckendes Beispiel sein. Aber warum auch immer ihr hierher gekommen seid, wir begrüßen euch ganz herzlich.
Ab jetzt keine Schlaftabletten mehr?
Ja, du kennst doch.
Aber auch wir haben Nebenwirkungen.
Du kennst doch Guy Kawasaki, den großen Redner. Und der hat auch mal gesagt, let a thousand flowers blossom. Also mit anderen Worten, egal wofür ihr diesen Podcast hier benutzt, wenn es euch Spaß macht, macht einfach weiter damit.
Gut.
So, dann haben wir, der Tobias, der hat uns was erzählt zum Thema manuelle Objektive. Du erinnerst dich, wir hatten da mal drüber gesprochen, dass eine Anfrage kam, warum denn die Belichtung nicht mehr stimmen würde oder eine 350D eine andere Belichtung anzeigt mit demselben manuellen Objektiv wie eine 5D2 und solche Geschichten. Und ja, da hat sich der Tobias gemeldet, der macht nämlich mit Leica.
Hallo Boris, hallo Chris. Ich wollte mich nochmal zum Wort melden. Mein Name ist Tobias. Ich habe schon mehrfach zu irgendwelchen Basteleien einen Senf dazugegeben. Es geht um die Objektive, das heißt um manuelle Objektive. Da habe ich einige Erfahrungen gemacht. Also ich habe eine 5D und habe ausschließlich Leica-Festbrennweiten, die ich daran verwende. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, allerdings komme ich relativ gut mit einem festen Offset aus. Das heißt, die Objektive, wenn ich die so verwende, ohne Offset des Belichtungsmessers, das heißt irgendwie eine Dreiviertelblende belichte ich meistens unter, dann komme ich ziemlich gut hin. Ansonsten habe ich nämlich immer leicht zu helle Belichtungen oder je nachdem auch ziemlich stark zu hell. Aber ich habe auch nur die Spotmessung an, beziehungsweise mit betonte Integralmessung. Den Rest mache ich eh nach Gefühl bzw. nach Erfahrung. Ich habe aber auch schon mal gehört, dass die neueren Kameras inzwischen wohl auch richtige Lookup-Tables hinterlegen für die entsprechenden Originalobjektive. Bei Canon habe ich das mal erfahren, dass das so praktiziert wird, gerade eben um Vignettierung oder Randschärfen auszugleichen. Das war's von meiner Seite. Manuelle Objektive kann ich nur empfehlen, insbesondere Leica R-Objektive, wie ich sie an der Canon 5D verwende, sind wirklich erste Sahne, vor allen Dingen offentlich. Macht weiter so, für einen schönen Podcast, bis dahin, tschüss, euer Tobias.
Oh. Jo, das ist cool. Schöne Sahneschnittchen als Objektive, gutes Glas ist immer mehr wert als ein guter Body, das ist auf jeden Fall klar.
Ich habe übrigens in der Zwischenzeit...
Das Problem...
Ja.
Das Problem mit diesen Lookup-Tables ist, dass die natürlich wissen müssen, was für ein Objektiv sie haben. Also die Kameras machen das und rechnen da auch schon Korrekturen rein und so weiter, je nach Objektiv, aber natürlich nur, wenn sie das Objektiv kennen. Wenn du jetzt also irgendeine Linse dir kaufst, die eben keinen Chip hat und nicht der Kamera sagen kann, was sie denn ist, da wüsste ich zumindest keine Kamera, bei der du einstellen könntest, was für ein Objektiv das ist.
Nee, meines Wissens geht das nicht. Was ich aber in der Zwischenzeit mal ausprobiert habe, ich habe das Lens Baby, was ja auch komplett manuell ist, mal an die 350D und an meine 5D Mark I geschnallt und habe draußen auf dem Balkon mal ein paar Aufnahmen gemacht von demselben Motiv. Ja, und abgesehen davon, dass der Bildausschnitt natürlich ein etwas anderer ist, konnte ich da keine Auffälligkeiten bei der Belichtung feststellen. Also hat funktioniert. Was auch immer. Ich kann es natürlich nicht mit der 5D Mark II testen, weil die habe ich nicht. Keine Ahnung, ob die sich da anders verhält. Aber mit der 1er und der 350D, ich weiß nicht mehr, wer das seinerzeit gefragt hat, ist noch nicht so lange her. Aber bei mir keine Auffälligkeiten da. So ist es. Jo. So, dann haben wir noch ein Audioboo. Übrigens, willst du mal kurz erklären, was Audioboo ist?
Audioboo, das ist eine kleine Plattform. Man kann sich da so eine App runterladen auf das Smartphone seiner Wahl. Ich glaube, man kann mittlerweile auch im Web aufnehmen. Und Audioboo, dahinter lässt man irgendeine Nachricht und muss gerade mal schauen, audioboo.fm ist es, glaube ich. Aber einfach mal suchen, Audioboo schreibt sich das. Kostet nichts und dann kann man da so eine Nachricht hinterlassen und einen kleinen Tag dranhängen. Und wenn der Tag Knollepolle heißt, fragt nicht, heißt einfach so, wenn der Tag Knollepolle heißt, dann landet das bei uns hier direkt auf dem Radar und wir kriegen diesen Audiokommentar. Also es ist eine sehr elegante Möglichkeit, uns mal ganz schnell, ohne viel technischen Schnickschnack, eine Frage, ein Lob, einen Hinweis, auch einfach nur sonst was zu hinterlassen in Audioform. Und wir kriegen das dann und wenn es dann noch in irgendeiner Form vielleicht kurz genug ist, also wir reden da so von einer Minute ungefähr als Obergrenze, dann hat es auch eine sehr gute Chance, hier reinzukommen. Manchmal kommen auch ein bisschen längere Sachen rein, aber die müssen dann schon richtig gut sein.
Genau. Ja, so ist
also,
das.
Audioboo und der Tag heißt Knollepolle, wie man es spricht.
Und wer wissen möchte, wo Knollepolle herkommt, der sucht auf happyshooting.de mal nach Knollepolle. Da findet er die passende Folge dazu. Und ein außer Rand und Band Chris.
Echt?
Ja. Da warst du damals ziemlich losgelöst.
Kann schon sein.
Ja. Hatte ich dich sehr überrascht damit. Also,
so, jetzt
hören
wir uns mal kurz den Stefan an.
Den Stefan.
Hallo Boris, hallo Chris. Ich bin Stefan und ich habe da ein Problem. Und an dem Problem seid ihr ein wenig schuld und deswegen möchte ich noch nicht mal eine Lösung von euch, sondern eine kleine Warnung aussprechen. Ich habe letztens die Episode Sommerzeit Blues gehört. Ja, ich bin etwas im Rückstand. Und danach das Tutorial, um mit Picasa für Lightroom die Gesichtserkennung nachzurüsten, nachvollzogen. Und das Ganze hat mehr kaputt gemacht, als es repariert hat. Dementsprechend würde ich die Finger davon lassen. Zum einen hat es nicht richtig funktioniert, weil der letzte Schritt, bei dem Lightroom die mit Picasa gesetzten Tags für die Personen wieder ausliest, nicht funktioniert hat. Und zum anderen habe ich jetzt festgestellt, als meine Schwester ein Bild von sich haben wollte, was ich rausgesucht habe, dass Lightroom die Datei nicht mehr bearbeiten konnte. Also das war ein JPEG, früher habe ich noch JPEG fotografiert, und wollte die Datei halt raussuchen, nochmal bearbeiten und dann an meine Schwester weiterleiten. Und Lightroom hat mir nur noch die selbstberechnete Vorschau angezeigt und nicht mehr die Datei mit den vollen Pixeln. Ich habe das Ganze dann mal in FileMerge geworfen und wie gesagt, diese Datei eigentlich seit Jahren nicht mehr angepackt und in FileMerge halt gesehen, dass das Einzige, was sich geändert hat, waren halt die Metadaten. Ob das jetzt die Daten war, die Picasa da reingeschrieben hat oder die Daten, die Metadaten, die Lightroom selber hinzugefügt hat, weiß ich nicht. Ich vermute, es waren die Metadaten von Picasa, weil es unwahrscheinlich ist, dass Lightroom sich seine eigenen Dateien zerschießt. In jedem Fall ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen und wie gesagt, ich werde jetzt meine Backups wieder einspielen und das Ganze rückgängig machen, weil wie gesagt, das Ganze bei mir mehr kaputt gemacht hat, als es an Funktionen hinzugefügt hat. Schade eigentlich. Trotzdem, super Podcast, macht weiter so. Stefan aus Bochum.
Ja.
Ja, jetzt aber. Da hast du Gott sei Dank ein Backup. Das ist schon mal ganz wichtig. Also Leute, macht Datensicherungen in genau solchen Fällen.
Ja,
aber es kann halt doch mal irgendwas schief gehen.
Kann man nur empfehlen. Habe ich neulich wieder rumgetwittert, dass Backup-Zeit ist.
Was getwittert?
Getwittert habe ich, ja. Getwittert, getweetet, was auch immer.
Wo ist twittert?
Vor allen Dingen Wortfindungsstörung. Stefan, es kann sehr wohl sein, dass Lightroom seine eigenen Daten zerschießt, denn dein Audiobuch kam so zu einer Zeit, in der ich gelesen habe, dass es einen Lightroom 3-Bug gab. Nämlich einen Bug, der JPEG-Dateien betrifft und der dazu führen konnte, dass Lightroom diese JPEG-Dateien zerstört. Hat auch eben im Zusammenhang mit Metadaten etwas zu tun gehabt. Und dann konnte Lightroom diese Daten nicht mehr lesen und ja, die Bilder waren dann hin. Das ist inzwischen gefixt. Also könnte es durchaus sein, dass dieses Problem mit Lightroom an dieser Stelle zusammenhing. Warum Lightroom jetzt deine Texte nicht ausgelesen hat, die Picasa hinzugefügt hat, das weiß ich nun nicht. Das kann vielleicht mal jemand in den Kommentaren beantworten, hier zu 231, der das auch gemacht hat und vielleicht erfolgreich gemacht hat. Also mit Picasa Gesichtserkennen und dann die Tags nach Lightroom importieren. Nur?
Jo.
Du.
Ja.
Du hast hier ein Fotoprojekt aufgetan und wolltest darüber berichten. Was hat denn das zu tun? Ich habe nur gehört, das geht irgendwie um Dunkelkammern, bevor sie weggeworfen werden. Oder wie ist das zu verstehen?
Ja, Fotograf namens Richard Nicholson hat sich, ich glaube in London, bin mir auch nicht ganz sicher, mal Dunkelkammern angeschaut und die dokumentiert. Also die Arbeitsplätze der bisherigen Fotografen, die ja ebenso ihren ganz eigenen Charme haben. Also das sind eben Räume, in denen dann eine oder mehrere Vergrößerer stehen und irgendwelche Regale mit Fotopapieren und Chemieecken und alle möglichen Modelle an Hardware. Und ja, meistens sind es relativ kleine Räume, die auch entsprechend gestopft voll sind. Und der hat jetzt die dokumentiert und zwar mit einer Großformatkamera. Hat sich da also hingestellt und hat diese Räume fotografiert und wollte das quasi dokumentieren, bevor diese Dunkelkammer dann irgendwann mal ja einfach nicht mehr existieren, weil wenn du heute mal auf eBay schaust, also so günstig konntest du noch nie einen Vergrößerer kaufen. Und diese Bilder haben einen Charme, das ist unglaublich. Also wenn ich mir die anschaue, da schwingt so eine ganze Menge von diesem alten Hauch von Dunkelkammer mit, da schwingt eine ganze Menge an Gefühl mit, da schwingt eine ganze Menge an, auch einfach nur mal so einen Blick auf den Arbeitsplatz mit. Also man kriegt so ein bisschen mit, wie solche Bilder teilweise zustande gekommen sind. Also ich finde die Bilder hammergut und da es Großformatbilder sind, sind sie auch entsprechend detailliert und ja, machen Spaß anzuschauen, speziell wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt und ein bisschen dafür interessiert. Lohnt sich auf jeden Fall das Fotoprojekt von Richard Nicholson. Der Titel davon ist The Last One Out und wir verlinken das in den Shownotes. Folge 231 auf happyshooting.de.
Und das ist jetzt eine reine digitale Ausstellung oder macht er auch so Ausstellungen, die man besuchen kann?
Ich gehe davon aus, dass das auch in gedruckter Form gibt. Hier hat es auf jeden Fall auf der Website. Das ist so ein Side-Scroller, also da musst du dann irgendwie die Bilder, die sind dann so seitlich herbei. Okay.
Aber auch hoch genug aufgelöst, dass man auch ein bisschen was davon hat, oder? Wahrscheinlich abhängig von der Monitorauflösung dann, ne?
Ja, also sind mal okay zumindest. Also man kriegt einen guten Eindruck, sie sind lange nicht so geil, wie wenn du da jetzt einen raumhohen Abzug davon hättest. Ach genau, hier ist der Titel. Last One Out, Please Turn on the Light. A Survey of London's Remaining Professional Darkrooms. Also der Bilder hat er zwischen 2006 und 2010 gemacht.
Okay. Ja, bestimmt mal einen Blick wert. Gucke ich mir nachher mal an.
Ist es auf jeden Fall. Also speziell für Leute, die sich damit so ein bisschen, dafür so ein bisschen interessieren, wie es auch mal einfach nur, wie es da mal ausgesehen hat. Das kennt man ja heute alles nicht mehr. Also die Dunkelkammer, wenn wir von Lightroom reden und Aperture und Picasa und sonst was, da reden wir auch immer von der digitalen Dunkelkammer. Aber einfach mal zu sehen, wie sowas wirklich ausgesehen hat, hat was.
Ist ja schon der Name Lightroom, kommt ja von dem Darkroom. Weil man eben jetzt nicht mehr im dunklen Raum sitzen muss, sondern eben auch an seinem hellen Arbeitsplatz sitzen und Bilder bearbeiten kann. Das ist ja da schon angelehnt. Und es ist schon schön, wenn man mal weiß, wo es herkommt.
Genau, und bei der Dunkelkammer heißt dann halt der Letzte macht das Licht an, ne?
Ja, genau.
Gut.
Sehr schön.
Drück mal auf den Jingle-Knopf.
Ich drück mal den Jingle weg hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Yo, und zwar sind wir wieder, wie ihr schon am Anfang gehört habt, gesponsert von enjoyercamera.com und der Ingo, der hat mir ein Produkt zugeschickt. Was mich erstmal ein bisschen überrascht hat, was aber durchaus viel, viel Sinn ergibt. Und zwar das Deluxe Gear Lens Cradle. Das ist ein Support-System für Kameras mit schweren Objektiven. Du kennst den Fall, du hast ein langes Objektiv an deiner Kamera, du hast die Kamera oben so am Gurt, am Nackenstrappen festgemacht, also direkt am Kameragehäuse, und dann hast du die vorne so vorm Bauch hängen und das schwere Objektiv zieht natürlich nach unten. Das heißt, du hast das immer so, dass das Objektiv nach unten zeigt. So, was macht dieses Lens Cradle? Es fügt dem noch einen Teil hinzu, also der Nackengurt, der, ja, wie erklärt man das am besten? Also der teilt sich dann quasi auf in zwei Gurte vorne. Der eine Teil, rechts und links, geht an die Kamera und dann geht nach vorne nochmal zwei so Riemen weg und die docken an so ein, ja, so ein, diesen, den Lens Cradle eben, so ein kleines, wie so eine kleine Wiege, auf die man dieses schwere Objektiv jetzt draufschraubt.
Also du legst es quasi nochmal ab, sodass es gerade nach vorne zeigt.
Quasi ab und jetzt hast du die Kamera plötzlich horizontal vor dir.
Also Viagra fürs Objektiv.
So ungefähr, also dann können wir genauso stehen lassen, Viagra fürs Objektiv. ja, jetzt bin ich aus dem Konzept. Nee, also das ganze Ding kommt in mehreren Teilen. Also zum einen mit dieser Lens Cradle, mit drei Löchern drin, also dass man das auch richtig austarieren kann und eine Schraube, mit der man dann das Objektiv richtig, also zum Beispiel so ein richtig schweres Objektiv mit so einem Objektivsupport dran, kann man dann direkt da auch dran schrauben. Und der Nackenstrappen selber ist aus Neopren, schön flexibel. Das ist also auch beim Laufen ganz angenehm. Das ruckt dann nicht so, sondern das federt das ganz gut ab und rutscht auch nicht ab. Und ja, das Ganze ist erhältlich bei Enjoyer Camera. Ist quasi so eine 4-Punkt-Befestigung anstatt einer 2-Punkt-Befestigung. Und dieses Lens Cradle ist so ausgeführt, dass man es umdrehen kann. Dann zeigen die zwei Enden nicht mehr nach oben, sodass das Objektiv drin liegt, sondern zeigen nach unten. Und da hat man so eine Art kleines Zweibein-Mini-Stativ und kann das dann noch auf irgendwelchen bodennahen Fotos zum Beispiel als kleines Notstativ verwenden, so als Beanbag-Ersatz.
Das ist ja cool. Kannst du das dann so, während du es quasi benutzt, auch noch umdrehen?
Erst benutzt es
zum Tragen, dann hast du dein Ziel erreicht und benutzt es dann.
Ja, das kannst du, aber da musst du unten die Schraube lösen, dann drehst du es um und schraubst es wieder fest.
Naja, okay.
Cool. Ja, und natürlich Gurtlängen verstellbar und das Ding wiegt selber inklusive Cradle ein bisschen mehr als 200 Gramm, ist also nicht wirklich, macht nicht wirklich viel Gewicht dazu und hat eine Tragfähigkeit hier angegeben mit 32 Kilo.
Gut, das kann sich dann jeder überlegen, ob er das vom Bauch tragen möchte.
Aber zumindest scheint
es nicht zu reißen dann, ne? Das ist schon mal schön.
Also, dann sagen wir mal wieder danke Enjoyer Camera, wie immer natürlich 5% auf jede Bestellung. Wer sich dafür interessiert und den Code haben möchte, den super geheimen Code, der geht auf enjoyercamera.com/happyshooting. Und das gilt natürlich auch für das Lens Cradle von Deluxe Gear. Herzlichen Dank für die Unterstützung.
Jo, dem schließe ich mich an und sage mal, der Markus hat uns hier was geschrieben und zwar ein Do-It-Yourself-Fotoautomat. Das ist ein Link-Tipp. Da hat jemand, also Fotoautomat, müssen wir vielleicht mal beschreiben, was ist ein Fotoautomat? Fotoautomat kennt ihr vielleicht so vom Passfotoautomaten, so eine Box, da geht ihr rein, macht das irgendwie 4-5 Mal Klick und dann kommen da diese Passbilder raus. Und während ihr das macht, seht ihr euch vorne auf einem Spiegel, wo dann der Ausschnitt drauf ist. Alle schon mal gesehen wahrscheinlich. So, und sowas gibt es natürlich in etwas größer, zum Beispiel für Hochzeiten oder für andere Veranstaltungen, wird immer wieder gerne aufgebaut. Eine große Fläche, entweder vor einem wilden Hintergrund oder vor einem richtigen Hintergrundsystem, je nachdem, wie viel Aufwand man sich da betreiben will. entweder in einem kleinen Raum aufgebaut oder man, die bringen, wenn sie ganz professionell sind, ihren eigenen kleinen Raum mit so Aufstellwänden wie so Messebausysteme. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann das aber auch ganz offen machen. Also einfach ein Hintergrund, von vorne eine Kamera, die dann eben fernbedient werden kann mit einem Funkauslöser. Funkauslöser legt man eben dahin, eine kurze Anleitung, hier stell dich dahin, stell dich vor die Kamera, mach Klick. Nur sehen die Leute dann natürlich nicht, ob sie im Bild sind oder nicht. Und da muss man mal Markierungen hinkleben und machen und tun und bisschen blöd. So, und da hat sich jetzt einer gesagt, bevor ich da jetzt ein teures Notebook hinstelle und damit die da das Live-Bild von der Kamera drauf sehen, wie wär's denn, wenn ich das alles mit dem iPad mache? So, geil. Und dann hat er sich dieses iPad geschnappt, hat das in einen Kasten verbaut, sodass es eben aussieht wie ja, ein kleiner Fernseher eben, für den, der sich da vorstellt. Und das Schöne am iPad ist ja, dass das Ding eine Touch-Bedienung hat. Das heißt, die Kamera ist da irgendwo auch versteckt reingebaut, alles schön in diesem Kasten rein. Auch mit Stromanschlüssen und allem Pipapo. Er kann da, glaube ich, auch Blitze dann mit fernzünden, logischerweise. Die Blitze stellt er dann auch noch links und rechts da an die Seite. Ja, und dann können sich die Leute da quasi da vorstellen, sehen dann, wenn ich das richtig verstehe, auf dem iPad auch ihr Bild und drücken halt eine Taste und sagen, hier, jetzt will ich hier Fotos machen. Und dann zählt das Ding, glaube ich, so ein Countdown. Das ist jetzt abhängig von der Software. Wie in so einem Automaten, macht dann irgendwie ein paar Aufnahmen, zeigt dir die dann auch an auf dem iPad und ich glaube, er kann sie dann da auch direkt drucken lassen oder sowas. Müsst ihr euch mal angucken. Fand ich mal richtig eine coole Idee, so ein iPad irgendwie einzusetzen. So Automatensysteme gibt es ja verschiedene, so mit Software für Notebooks und sowas. Aber so wie er das da aus dem iPad gebaut hat, finde ich das mal richtig klasse.
Das ist ein cooles Projekt.
Ja.
Das sieht richtig lustig aus.
Also er beschreibt auch genau, was er da gemacht hat und wie er das gemacht hat, welche Apps er dafür benutzt und so. Ja, das lädt eigentlich schon ein, das mal nachzubauen, wenn man denn ein iPad hat und wenn man in dieser Situation ist, dass man vielleicht mal auf der Feier so einen Automaten hinstellen möchte.
Und das Ganze ist komplett akkubetrieben. Das heißt, also wenn er da nicht eine Blitzanlage dazu stellt, dann kann er das einfach irgendwo auf eine Gartenparty oder sonst wo einfach mitnehmen.
Ja, also selbst wenn du Blitze aufbauen willst, wenn du die nicht gerade irgendwie auf voller Leistung powern lässt, sondern wenn dir da Achtel oder Viertel reicht, dann kannst du so mit normalen Systemblitzen, so Strobist-ansatzmäßig, da auch locker den Abend durchblitzen. Das ist, geht auch. Oder gehst dann cool, nach der Hälfte mal hin, machst neue Akkus rein. Passt schon.
Ja, die Selbstbauer.
Ja.
Du gehst jetzt unter die Farmer, habe ich gehört.
Ja, sowieso schon, ne? Nicht nur Pferde, ne? Jetzt mache ich in Hühnern.
Genau. Warum denn?
Gabriel hat uns da was geschickt, das fand ich ja abgefahren. Er schreibt, hi ihr beide, ich glaube dieses Video ist quasi prädestiniert dazu, in eurem Podcast erwähnt zu werden. Eine interessante Steadicam-Alternative, aber nicht den Beanbag leer futtern lassen. 321 Happy Chicken, Gabriel. Ja, und das ist ein Link zu einem Video. Wie fängt man denn das an? Also stellt euch mal vor, ihr habt einen Huhn. Und stellt euch mal vor, ihr nehmt dieses Huhn und hebt es vom Boden hoch. Dann scheint es wohl so zu sein, dass man mit Hühnern ganz lustige Sachen machen kann. Also man kann einen Huhn ja zum Beispiel einfach auf den Rücken legen und dann stellt er sich tot. Das ist, sieht aus wie tot, bewegt sich nicht mehr. Soweit ja ganz witzig, hat aber nichts mit der Steadicam zu tun. Was man aber wohl noch machen kann, ist, du kannst das Huhn, wenn du es in der Luft hast, einfach so nach links und rechts bewegen, also so lang wie halt der Hals von dem Huhn jeweils ist, und der Kopf bleibt da, wo er war. Also das Huhn oder das Gehirn vom Huhn scheint eine eingebaute Steadicam zu haben. Ist schwer vorstellbar, aber wird in dem Video ganz gut gezeigt. Und da hat er sich gedacht, das kann man doch vielleicht benutzen, wenn man eine Kamera an dem Kopf von dem Huhn befestigt. Ja, und wir haben auch schon mal drüber gesprochen, über diese kleinen Spycams, die so aussehen wie so Türöffner vom, so Türschlüssel vom Auto, so Fernbedienung fürs Auto. Die sind ultra leicht, die wiegen also quasi gar nichts und sind ganz klein. Und so eine kleine Videokamera hat jetzt dieser, wie auch immer er heißt, Slug, hat das an dem Kopf von dem Huhn befestigt. Ja, und hat das Huhn dann halt mal mit sich geführt. Und ja, das ist erstaunlich, wie stabil das Bild ist. Jetzt mal abgesehen davon, dass das Huhn natürlich schlagartig immer mal nach links, nach rechts, nach vorne guckt. Also das ist natürlich ein bisschen hektisch, so die Kamera schwenkst. Aber wenn man das sich mal gedanklich ausblendet und sich nur mal anschaut, wie stabilisiert das Bild ist, ist das eine faszinierende Idee eigentlich. Also vielleicht werden wir in Zukunft Hühner züchten, die nicht dauernd nach links und rechts gucken, sondern einfach mal in die Richtung gucken, in die man sie hält. Ja, und dann haben wir natürliche Steadycams.
Ja, das Thema, das war, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal irgendwie kurz da. Und ich weiß es nicht. Aber dieses Mal hat er also richtig, der ist dann mit dem Huhn im Auto gefahren, glaube ich.
Und genau.
Hat dann irgendwie, also so richtige Situationen, wo man eine Steadicam braucht. Und da, ja, das ist eine coole Sache.
Ja, nicht ganz ernst zu nehmen, das Ganze natürlich, aber...
Ich habe mich übrigens gerade auf Twitter beschwert, weil heute so wenig Fragen kommen. Ich glaube, wir nehmen heute früher auf als sonst. Das können die
Leute
nicht. Erstens
nehmen wir früher auf als sonst. Und zweitens haben wir, also im Büro waren Temperaturen um 28 Grad, da war es kühl.
Die sind alle draußen.
Also wer jetzt nicht draußen irgendwo am Kiessee sitzt oder so, der ist, glaube ich, auch selber schuld.
Naja, aber ich habe mich gerade auf jeden
nur,
Fall...
Nur wer Happy Shooting aufnimmt, ist entschuldigt.
Ja, richtig. Ich habe trotzdem mich gerade mal bitterböse beschwert und es kommen tatsächlich jetzt noch ein paar Fragen rein. Lass uns mal kurz schauen, was wir alles haben.
Ah, jetzt also kommt erst noch beschwerst dich, dass die Sendung so lang werden und jetzt bettelst du um Fragen. Du bist ja
ich
auch...
Ich bettel nicht, aber ich sag mal, hey Leute, ihr wisst doch nicht schon alles, oder?
Hier, The Digit fragt, ob es denn möglich ist, zwei ETTL-Blitze per Kabel an eine Kamera anzuschließen. Vielleicht mit sowas wie einem Y-Kabel. Er möchte nämlich High-Speed synchronisieren, also bei sehr kurzen Belichtungszeiten blitzen. Das geht eben mit dieser High-Speed-Synchronisierung, wo das Blitzlicht quasi ein Dauerfeuer simuliert. Oder zum Beispiel blitzen auf dem zweiten Vorhang und das mit mehr als einem Blitz. Mir ist da nichts bekannt und ein einfaches Y-Kabel wird da meines Wissens auch nicht reichen, weil du musst ja irgendwie die Blitze getrennt voneinander ansprechen können. Das wird nicht funktionieren, indem du einfach das Kabel zweiteilst, weil dann gehen alle Informationen ja zeitgleich von verschiedenen Blitzen an der Kamera rein und ich glaube nicht, dass das unterschieden wird. Hast du da mal was gesehen?
Nee.
Also ich meine auch, dass sie deswegen bei Nikon immer ganz groß da vorne dabei waren mit dieser Lichtsteuerung, wo Canon jetzt ja langsam mal kommt mit den neuen Kameras. Das macht Nikon ja schon seit Ewigzeiten, dass die Signale eben über Lichtimpulse übertragen werden. Und meines Wissens war das immer einer dieser großen Vorteile, dass du eben mit vielen Blitzen bei Nikon mit diesem ETTL und mit Gruppensteuerung und so arbeiten konntest. Bei Canon brauchtest du dafür dann diesen, entweder einen Masterblitz, der über Infrarotlichtimpulse die anderen Slaves eben ansteuert, oder du brauchtest diesen Infrarotauslöser, wie heißt der jetzt, ich weiß es nicht mehr, also quasi diesen Infrarotblitz auf der Kamera, der dann eben die anderen Blitze ansteuert. Aber da ist immer das Problem halt, naja, Licht draußen jetzt bei der Sonne, schwierig. Oder wenn du keinen direkten Sichtkontakt hast. Aber mit mehr als einem Blitzkabel habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen.
Nö, also ich auch nicht.
Gut.
Wüsste nichts.
Na egal. Dann wahrscheinlich
seit, nicht. Seit Joe Bob, der Christoph schreibt, keine HS-Frage, aber ein Hinweis auf die heutige Big Picture-Reihe. Beeindruckende Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Big Picture, das ist ja immer dieses, kommt immer wieder so vom Boston Globe, von der Zeitung. Die bringen auf ihrer Website immer wieder so Bildreihen. Bildstrecken über interessante Themen. Diesmal eine schwarz-weiße Reihe über ich glaube ein mexikanisches Dorf. Aber die Bilder haben Power, also das muss man sich mal anschauen. Das linken wir in den Shownotes. Das sind sehr kontrastige, sehr ja, eigentlich sind es Street-Fotos, aber dann auch wieder nicht und zeigen einfach das Leben da und das Ganze in einer sehr, ja, sehr hart bearbeiteten Form. Was heißt bearbeitet? Wahrscheinlich ist einfach das Material so hart, was da verwendet wird und die entsprechende Ausarbeitung hinterher auch. Also das ist richtig gutes Material. Schöne Bilderserie, sehr beeindruckend.
Generell Linken, ein sehr, sehr guter Tipp. Boston Big Picture hat auch einen RSS-Feed. Also wenn der noch nicht in eurer Fotosammlung, in eurem Feedreader drin ist, da gehört das auf alle Fälle mal mit da rein.
Ich glaube, da gibt es auch eine iPad-App und alles mögliche.
Ja, ja, ja. Muss man haben.
Der Pfeil fragt, habe noch eine Canon AE1 in Klammer Blendenautomat, will aber Blende selbst wählen. Kann ich den Billy-Messer trotzdem nutzen?
Hab keine AE1 zum Ausprobieren.
Ich versuche gerade die Frage so richtig einzuordnen. Also du willst den Belichtungsmesser nutzen, Also du kannst natürlich den insofern nutzen, also den eingebauten insofern nutzen, dass du quasi hinzielst, was du fotografieren willst, an der Blende drehst und dann schaust, was die Kamera dir an Belichtungszeit vorschlägt, weil das wird sie dir wahrscheinlich im Sucher irgendwo mit LEDs anzeigen. Und dann hast du deine Belichtungsmessung.
Wenn die das macht,
immer noch auf manuell. Ja, und dann kannst du immer noch auf manuell umschalten und entsprechend dir dann entsprechend variieren in Form einer wie auch immer gearteten Belichtungskorrektur oder sonst was oder für eine andere Kamera verwenden. Also das wäre ja so der typische Einsatzzweck. Du hast irgendeine alte Analogkamera, die kein Belichtungsmesser hat und hast aber sonst keinen. Dann kann man natürlich jede andere Kamera benutzen und deren Belichtungsmesser. Das funktioniert schon. Der Stefan Hunger fragt, warum kann man keinen orthochromatischen Film mehr kaufen? Ich will schwarzes Blut im Foto sehen. Also orthochromatische Filme sind so Filme aus der Frühzeit der Schwarz-Weiß-Filme. Da konnten die Filme noch nicht so richtig den roten Wellenlängenbereich vom Licht sehen. War einfach, ja, die Filme waren dafür nicht sensibilisiert. Und das Resultat war, dass die Dinge, die eher in den warmen, roten, langwelligen Bereich gehen, dass die dann eben schwarz rüberkamen. Also klassisches Beispiel Film Noir, ist orthochromatisches Filmmaterial. Und wenn da irgendjemand erschießt und das Blut läuft runter, dann siehst du halt schwarzes Blut laufen. Ja, ich behaupte mal, du kannst orthochromatischen Film heute natürlich noch kaufen. Also da würde ich jetzt sogar meine Hand dafür ins Feuer legen. Zum Beispiel bei unseren Freunden von Spürsinn.
Ja, die können wir zumindest mal fragen, ne?
Kann man auf jeden Fall mal fragen. Spürsinn-shop.de. Da solltest du auch was Orthochromatisches kriegen. Da bin ich mir so ziemlich sicher. Du bringst mich jetzt etwas ins Schlingern, weil das müsste ich wissen, wenn das orthochromatische Material nicht mehr kauft wäre. Tja.
Ich Tomografie. Ich zieh halt einfach den Schwarzregler runter. Den Rotregler runter.
Ja.
Geht auch.
Kannst du machen. Tomografie, wie bekomme ich das Hitzeflimmern aufs Foto? Also da würde ich sagen, erstmal funktioniert das besonders gut, wenn du mit langen Brennweiten arbeitest. Also das Hitzeflimmern ist ja im Sommer, wenn irgendwie die Straße heiß ist und so dunkle Flächen vor allem oder auch über dunklen Feldern und so, dann steigt die Hitze auf und das flimmert dann, weil sich eben die Dichte der Luft so an verschiedenen Ecken ändert. Und wenn du viel von diesem Hitzeflimmern draufkriegen willst, dann musst du A, flach über solche Flächen drüber fotografieren, B, lange Brennweiten helfen da sehr gut, weil das entsprechend weil du entsprechend mehr davon drauf bekommst, es flimmert dann mehr, und C, ja, dann würde ich dann halt auch dahin fokussieren, wo es flimmert. Also das Problem ist dann oft, dass man woanders hin fokussiert und dann sieht man das Flimmern nicht und nimmt es nicht mehr so wahr in dem Moment.
Ja. Ich habe ein paar Aufnahmen mal gesehen, wo es ganz gut funktioniert hat, vor einem recht gleichmäßig strukturierten Hintergrund. Also wenn du im Hintergrund Gebäude hast oder so etwas und hast davor, dann, also in größerer Entfernung davor, dieses Hitzeflimmern, dann siehst du eben in diesem Flimmern die gerade Struktur des Gebäudes nicht mehr gerade, sondern eben gewölbt und gebogen in alle möglichen Richtungen. Und wenn du dann eben das fokussierst, so wie Chris gesagt hat, und nimmst das eben auf, dann wird eben klar, da ist irgendwas völlig verzerrt und da sagt unser Gehirn dann, das ist Hitzeflimmern. Also wenn du jetzt einfach nur einen Himmel hast mit Wolken dahinter, dann sehen wir das zwar und das wirst du auch auf dem Video sehen, weil eben die Bewegung da drin ist, aber auf dem Foto siehst du den Unterschied nicht mehr. Deswegen würde ich gucken, dass der Hintergrund so gestaltet ist, dass eben in dem Flimmern klar wird, dass da das Licht gebogen wird.
Ja, und ansonsten wie bei allen ungewöhnlichen Dingen, die man fotografiert, viel, viel ausprobieren. Einfach mal testen. HCS möchte wissen, wie die Brennweite bei einer Pinhole Cap zu verändern ist. Er will sie um 2,5 mm circa, um auf 50 mm zu kommen. Also du kannst eine Brennweite, also eine Pinhole Cap ist so ein Kameradeckel mit eingebautem Pinhole. Und die Brennweite, die ergibt sich ja aus dem Abstand zwischen dem Loch und dem Sensor. Mhm. Und das ist in dem Fall immer ziemlich nah am Auflagemaß der Kamera. Also einfach mal googeln nach Auflagemaß und deine Kamera, und dann wirst du sehen, wie groß da so eine üblicherweise mit einer Pinhole Cap die Brennweite ist. Und die Brennweite ändert man dann, indem man einfach diese Pinhole Cap weiter weg von der Kamera tut. In dem Fall, ja, klassisches Beispiel, würde ich einen Zwischenring nehmen. Also die, die man eigentlich so im normalen Bereich benutzt, um dann das Objektiv im Makrobereich benutzen zu können, also um den Mindestabstand zu verringern, die kannst du natürlich auch hier auch verwenden, um die Brennweite zu verlängern.
Und wobei ich jetzt noch keinen 2,5 mm Zwischenring gesehen habe.
Das ist das einzige Problem, was ich da sehe. Vielleicht kannst du ja irgendwie die Cap nicht ganz aufschrauben, so ein bisschen. vielleicht eine Münze dazwischen, rechts und links oder so.
Tja,
also da musst du wahrscheinlich basteln, da bleibt dir nichts anderes übrig.
Also wenn man sich so ein Ding eben selber baut, dann sagt man eben, okay, ich mache jetzt hier ein größeres Loch in meine Schutzkappe vorne rein und dann klebe ich eben außenrum noch aus irgendeinem Kunststoffrohr, sägst du dir dann nochmal die 2,5 mm ab, die du brauchst, die klebst du dann nochmal drauf und dann machst du halt deine Alufolie eben auf diesen Ring oben drauf, dann hast du bisher 2,5 mm weiter draußen und machst da dein Löchlein rein. Also so kannst du natürlich beliebige Brennweiten bauen, aber ansonsten, naja, ob du jetzt 50 mm hast oder ob du 47,5 hast.
Das macht den Kohl nicht fett.
Tja. Das sieht man, glaube ich, dem Bild nicht mehr wirklich an.
Dann möchte HCS noch was wissen. Und zwar kann die MIP, die MIP, später auch andere, in Anführungszeichen, Objektive aufnehmen. Also die Marquardt International Pinhole ist ja das Lochkameraprojekt für Großformatrückteile. Bin ich übrigens einen großen Schritt vorangekommen. Habe jetzt einen Kamerabauer, einen Feinmechaniker, der früher mal bei Roller gearbeitet hat und richtig fit ist auf dem Gebiet. Und der wird jetzt für mich diese Metallteile bauen. Und ja, das wird mit, in Anführungszeichen, Wechselobjektiven quasi nachher kommen. Also man kann das aufmachen, kann das Loch rausnehmen, kann dafür zum Beispiel eine Zonenplatte reintun oder verschiedene große Löcher für verschiedene Blenden und so weiter. Also da wird es auf jeden Fall eine Möglichkeit geben. Also richtig Objektive, ob da nachher auch Linsen reinpassen, das weiß ich noch nicht, aber zumindest flache Dinge wie zum Beispiel verschiedene Löcher oder Zonenplatten werden auf jeden Fall da reinpassen.
Tja, sind wir mal gespannt. Er hat noch eine Frage.
Er hat uns 1, 2, 3, 4, 5 Tweets geschickt, davon 3 Fragen. Gut.
Ja, ausnahmsweise, weil so wenig los ist heute. Er schreibt, er hat 2 Aufnahmen gemacht, beide mit 50 mm vom Stativ, einmal mit Zoom und einmal mit Festbrennweite. Warum sind die Bilder nicht deckungsgleich? Das kann jetzt gleich mehrere Ursachen haben. Zum einen musst du unter Umständen mit dem Stativ ein bisschen ausgleichen, wenn deine Objektive unterschiedlich lang sind. Zum anderen ist es auf jeden Fall so, dass die Objektivhersteller auf ihre Objektive zum Beispiel 50 mm draufschreiben. Das Objektiv hat aber tatsächlich physikalisch nicht 50 mm, sondern vielleicht 48 oder 51,673.
Da sind teilweise richtig große Spielräume drin.
Genau, und manchmal ist es richtig heftig, was da gelogen wird. Und gerade bei den Zoom-Objektiven ist das sehr extrem. Also, ganz extrem bei den größeren Zooms. Wenn du zum Beispiel hast ein 70 bis 300 oder sowas. Und dann gehst du auf 300, fokussierst aber auf die kürzeste Distanz, die möglich ist. Also, zum Beispiel 90 Zentimeter. Dann hast du bei der Fokussierung auf 90 cm gar keine 300 mm mehr, sondern vielleicht noch 120. Weil nämlich durch das Fokussieren auch die Brennweite verändert wird. Das ist halt nun mal so. Und bei den Zooms ist das eben teilweise sehr extrem. Und wenn du jetzt halt deinen Zoom auf 50 mm stellst, dann ist das sowieso erstmal gar nicht so einfach, das zu treffen. Und sollte 50 mm einer der beiden Anschläge sein, dann ist es überhaupt nicht gesagt, dass da auch wirklich physikalisch 50 mm anliegen. Und bei der Festbrennweite ist es auch nicht klar, ob das wirklich physikalisch 50 mm sind oder nicht doch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und wie gesagt, es hängt bei beiden Objektiven wieder davon ab, auf welche Distanz fokussiert ist, damit du dann die reelle Brennweite weißt. Also da sollte man sich nicht zu sehr ins Testen ergehen. Es sind ungefähr 50 mm.
Ja, Moondragon85 fragt, wie kann man Überbelichtungen durch Lichteinfall nach dem Scannen am besten digital korrigieren, soweit überhaupt möglich? Also da geht es vermutlich um eine Kamera, die irgendwo Lichteinfall hatte, dann hast du dann auf deinem Negativ irgendwelche, ja, an den Rändern so Lichteinstreuungen, die da eigentlich nicht hingehören. Ja, korrigieren, wenn überhaupt, mit viel Geduld, vielleicht mit irgendwelchen Verläufen, aber diese Lichteinfälle sind ja dann meistens recht organische Formen. Also da glaube ich, ja, kannst du vielleicht sagen, das wollte ich so, das ist Kunst. Nee, also ja, ich habe schon teilweise Bilder, die einfach sehr roh wirken, sehr ungeschliffen wirken, mit Lichteinfall, irgendwann dann... also die ich eigentlich wegwerfen wollte, dann eben nicht weggeworfen, weil doch irgendwas mich davon abgehalten hat und hinterher waren es dann zum Teil meine Lieblingsbilder. Also, naja. Der Wohai hat noch eine Frage. Suche eine schicke Messsucherkamera. Eure Empfehlungen? Canonet, Yashica Electro, 2.8er Blende oder besser? Die Antwort ist ja. Canonet ist klasse, Yashica Electro ist klasse,
Leica soll auch ganz toll sein.
Leica soll auch ganz super sein. Da gibt's auch tolle Objektive mit besser als 2.8er Blende. Ich sag nur Noctilux und so. Mhm. Kleiner als Blende 1 geht nämlich auch. Wo ich immer so ein bisschen ein Auge für offen habe, ist so eine Yashica Electro. Die sind auf jeden Fall, also Yashica Electro 35 in ihren verschiedenen Ausprägungen haben klasse Objektive. Von der Canonet hört man auch gute Sachen. Persönlich habe ich weder mit der einen noch mit anderen Erfahrungen, aber wenn mir mal irgendwo so eine kleine Elektro reinfällt in meine Kameratasche, dann sage ich nicht nein. Also irgendwie kriegst du ja auch zum Teil wirklich günstig. Also da würde ich sagen, schlag doch einfach mal zu bei was, wo du denkst. Oder bemühe mal Google. Also gerade für die Yashica Electro zum Beispiel, da gibt es diverse Webseiten, die sich da enorm gut über die verschiedenen Modelle auslassen und was für Vor- und Nachteile sie haben und Features und welches besser und welches einfacher zu reparieren und was weiß ich. Also das ist auf jeden Fall so eine Sache, da muss man sich einfach ein bisschen umtun, vielleicht auch mal Foren lesen und ja, dann vielleicht auch mal irgendwie selber eine Erfahrung machen, indem man sich einfach mal so ein Ding kauft. Also wie gesagt, die gibt es zum Teil schon für 20, 30 Euro, diese Teile. Da kann man sich dann auch mal schon mal zwei davon kaufen.
Kann man sich mal raushauen, sowas. Letzte Frage hier von Oberlehrer. Ob es eine Möglichkeit, gibt, analoge Z-Blitze, also geht um Canon-Systemblitze, analoge Z-Blitze wie den 420 EZ sinnvoll an einer digitalen Canon zu nutzen, braucht ja eigentlich X-Modelle. Meines Wissens gibt es da keine Möglichkeit, die sinnvoll zu benutzen, weil da die ganze Steuerung irgendwie nicht funktioniert.
Es sei denn, diese Blitze sind manuell einstellbar.
Wenn du sie manuell einstellen kannst, dann würde ich sie entfesselt auslösen. Das kannst du dann machen. Aber auch da beim 420 EZ weiß ich gar nicht, ob das geht. Also eine sinnvolle Verwendung fällt mir da nicht mehr zu ein. Wenn du jetzt schon welche hast, musst du sie natürlich nicht wegwerfen, weil selbst wenn du sie nicht manuell einstellen kannst, kannst du über die Distanz auch die Lichtintensität regeln. Aber schlussendlich bei den Preisen, die man für manuelle Blitze bezahlt, die man manuell auch einstellen kann, also die Leistung auch manuell einstellen kann, wird man die Blitzerei eigentlich nicht machen.
Jo, sehr schön. 5080, noch ganz kurz auf Twitter, weil ich mich vorher so beschwert habe. Twitter, Mensch, der Urus aber heute viel zu erzählen, wenn du die ganze Zeit twittern kannst. Sag ich jetzt mal nichts zu, ne?
Dem ist es, glaube ich, gar nicht so. Ich glaube, wenn ich nicht das hier mal durchrechne, dann hast du inzwischen mehr erzählt.
Wir können mal stoppen.
Können die Hörer mal stoppen. Ach übrigens, ich verkaufe ja ein Audio-Device. Ne? Unter anderem will ich mit dem Erlös dann vielleicht doch mal losgehen und mir einen vernünftigen Bürostuhl kaufen. Das Ding nervt immer noch. Ja, der Christian hat geschrieben. Hallo, Happy Shooting. Ich benutze auf meinem MacBook Pro seit kurzem Aperture. Bei iPhoto wurden die Fotos mit der Time Machine mitgesichert. Jetzt möchte ich die Fotos, also die Mediathek von Aperture, auf eine externe Platte auslagern, da mir der Platz auf dem MacBook ausgeht. Wie sichere ich nun am besten die Fotos, die auf der externen Platte liegen? Hab mir schon mal überlegt, einfach die Mediathek von der externen Platte auf eine andere Festplatte zu kopieren als Backup. Bei 74 GB dauert das aber jedes Mal 22 Stunden. Habt ihr einen besseren Rat? 1, 2, 3, Happy Shooting. Ja, Gruß Christian. Da habe ich zwei Ideen für dich. Und zwar den Ansatz, die eine Platte auf eine andere zu kopieren als Backup, finde ich erstmal sehr gut. Weil dann hast du nämlich die Daten erstmal an zwei Stellen liegen. Klar, wenn du das jedes Mal komplett kopierst, dauert das ziemlich lange. Wenn du aber jetzt sagst, okay, die externe Platte, die wächst jetzt dazu. Also du packst immer neue Fotos mit auf diese externe Platte. Da kommt immer mehr dazu. Und dann möchtest du jedes Mal wieder ein Backup machen auf die zweite externe Platte. Dann musst du ja das, was er schon mal kopiert hat, nicht nochmal kopieren. So, und da hilft dir ein Tool auf dem Mac. Das heißt SuperDuper, Ausrufezeichen. Das ist so ein Image-Programm. Damit kannst du Backups von einer Platte auf eine andere machen oder Backups von einer Platte in eine Image-Datei, was dann auch ganz praktisch ist. Da könntest du dann zum Beispiel auf einer zweiten externen Platte auch mehrere Images anlegen, mal wenn du einen Stand mal einfrieren möchtest zum Beispiel. Ja, und solange du ins selbe Image oder auf dieselbe Platte sicherst, kannst du bei SuperDuper einstellen, dass du im sogenannten Smart-Modus kopieren möchtest. Und da erkennt er dann eben, welche Dateien sich geändert haben und welche hinzugekommen sind. Er vergleicht also diese beiden Platten miteinander und kopiert dann physikalisch nur das, was auf der anderen Seite noch nicht da ist oder was älter ist. Kann man auch ganz gut einstellen. Ja, und dann geht das eben ratzfatz, weil er dir dann nur deine neuen Bilder zieht. Ja?
Das mache ich übrigens mit meiner Root-Platte hier von meinem großen System jede Nacht. Also hängt eine externe dran und die wird jede Nacht über SuperDuper abgeglichen. Und wenn mir hier die große Platte abraucht, dann brauche ich nur per USB die andere reinstecken und kann sofort weiterarbeiten.
Genau, also das geht ganz gut. Ich habe hier auch eine externe Platte, wo mein elektronisches Archiv drauf ist, also mein Dokumentenarchiv. Und meine iTunes-Mucke ist da auch noch mit drauf. Und dann mache ich das genauso. Ich ziehe die mit SuperDuper auf...
Kostet ein bisschen was?
Auf, ja, ein paar Euro. Ziehe ich mit SuperDuper auf ein Image, auf mein Drobo. Da landet das in einer Image-Datei und auf dem Drobo ist das dann ja nochmal auf dem RAID auf mehrere Platten gespiegelt. Also wenn da mal eine Platte ausfällt, sind die Daten auch nicht gleich weg. Geht ganz gut. Ja, und die zweite Idee ist, Time Machine kann auch externe Platten mitsichern, also nicht nur die interne. Du kannst also durchaus auch die externe Platte einfach mal mit anschließen und bei Time Machine dann eben einstellen, dass diese Platte eben auch mitgesichert wird. Da musst du mal gucken in den Systemeinstellungen unter Time Machine. Da stehen die Laufwerke oder die Medien, die ausgeschlossen sind vom Backup. Und da wird dann vielleicht deine externe Platte mit auftauchen. Ja, und nimmst das Häkchen da weg, sodass sie nicht mehr ausgeschlossen wird. Und dann sichert er diese mit. Und dann hast du natürlich den Vorteil, den du bei der internen Platte hast, eben dann auch bei der externen Platte. Ja, soweit dazu.
Sehr schön.
Roland
hat
eine Frage.
Fahr doch mal das Band ab. Fahr doch mal das Band ab.
Welches Band?
Hier steht Länge circa eine Minute.
Ach, das ist ja ein Audiokommentar. Also, spielst du mal kurz die Wartemusik ein?
Dum 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 dum. Und schon gefunden. Dum 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 dum.
Hallo, nochmal? Hier ist nochmal der Roland mit einer etwas peinlichen Frage. Und zwar, darf ich beim Focus and Recompose nach dem Feststellen des Fokus, also dieses halbe Andrücken des Auslösers, noch zoomen? Bisher habe ich eigentlich immer gedacht, ja, denn der Abstand zwischen mir und dem Motiv, der ändert sich dann ja nicht mehr. Allerdings bin ich mir da jetzt nicht mehr ganz so sicher, da ich ja annehme, dass sich beim Zoomen irgendwie Linsengruppen gegeneinander verschieben und dann irgendwie Linsen, die für den Fokus zuständig sind, sich vielleicht gar nicht entsprechend mit verschieben, sodass vielleicht der Fokus gar nicht gehalten werden kann während des Zoomens, von der Objektivseite her halt. Würde mich freuen, wenn ihr das aufklären könntet, ob ich das darf oder nicht. Zoomen während des Focus and Recompose, denn ich bin irgendwie auf einer totalen Odyssee, eine Fehlerursache zu suchen, warum viele meiner Bilder unscharf werden. Ich dachte, ich hätte so langsam alle Fehlerquellen ausgeschlossen, aber nun, wir gucken mal, ob es besser wird. Vielen Dank euch schon mal im Voraus und wieder mal schöne Grüße.
Jo, Roland. Das ist so eine klassische Frage, die man mit das kommt darauf an beantworten kann. In diesem Fall kommt es nämlich auf dein Objektiv an. Wenn dein Objektiv parfokal ist, also parfokal.
PAR.
Genau, PAR-fokal. Wenn also das Objektiv parfokal ist, dann kannst du nach dem Fokussieren auch beliebig rein und raus zoomen, ohne dass sich die Fokusebene ändert. Ist das Objektiv nicht parfokal, dann geht es nicht. Das kann man normalerweise aber auch im Sucher schon ganz gut beurteilen. Also zumindest bei den größeren Zoom-Brennweiten sieht man das recht deutlich, ob der Fokus sich dann verschiebt oder nicht. Es gibt eine Liste, die habe ich gefunden im dforum.net, also deswegen Angaben ohne Gewähr. Ich weiß nicht, wer das da aufgrund welcher Basis zusammengestellt hat, von Canon-Objektiven, die parfokal sind. Wäre schön, wenn ihr da draußen solche Listen vielleicht auch habt von anderen Objektiven, also Nikon, Sigma, Minolta, wie sie alle heißen. Vielleicht kriegen wir eine schöne Übersicht zustande. Vielleicht möchte das ja mal jemand von euch da draußen annehmen und irgendwo ein Wiki aufmachen, wo sowas drin steht, oder einfach mal die Links in die Kommentare schmeißen.
Sollte man für seine eigenen Objektive aber relativ einfach einfach mal testen können. Also du machst das auf ein Stativ, zoomst rein, stellst scharf, machst ein Foto, zoomst raus, stellst nicht mehr scharf, also das muss dann auf manuell stehen, machst noch ein Foto und dann schaust du dir die beiden Bilder mal schön auf dem Rechner an und guckst mal, ob die unterschiedlich scharf sind. Also das, so würde ich zumindest ganz simpel einfach mal rangehen und gucken, ob mein Objektivpark das macht oder nicht.
Das müsste man im Zweifel relativ deutlich sehen können. Ja, und wenn es parfokal ist, habe ich ja vorhin schon gesagt, dann kannst du eben dieses Zoom-In-Focus, then Zoom-Out machen. Kurz Zift-Zo.
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 Der Meister der zungengängigen Akronyme.
Ja, kann man mal machen. Ne? Nach FTR gibt es auch Zift-Zo.
Zift-Zo.
Gut. Ja, ich glaube, ich mache mir ein T-Shirt, da schreibe ich Zift-Zo drauf. Meinst du nicht?
Heute bin... Ja, mach mal. mach du. Der Meister der T-Shirts. Kennst du dieses Geräusch?
Ach, sag bloß, du hast deine Würfel wieder gefunden.
Ja, ich bin wieder bei meinen Würfeln. Man hört mich ja auch heute mal wieder einigermaßen ordentlich.
Auf der Ranch wurden übrigens so ein paar Ponyhengste gelegt. Ne? Die finden ihre Würfel jetzt nicht mehr wieder. Das nur mal so am Rande.
Okay, das, diese Sendung driftet ab. Vorhin wolltest du dann der Helga scharf machen.
Ja, Viagra fürs Objektiv hatten wir auch schon. Das ist eine recht schlüpfrige Sendung, glaube ich.
Ja.
Was wollte ich aufschreiben? Zift-Zo wollte ich aufschreiben, genau.
An Stativ-Viagra kommen wir nicht mehr ran. An Stativ-Kamasutra kommen wir nicht mehr ran.
Stativ-Kamasutra, das war
wir haben
wie auch immer, jetzt haben wir eine Dunkelaufgabe. Jetzt wird es nochmal schlüpfrig. Dunkelaufgabe.
Die Aufgabe dunkel. 52 qualifizierte Teilnehmer, ein Output gnadenlos, tolle Bilder. Und wir haben auch was zu verschenken, wie immer. Und das ist.
Na,
du musst das sagen.
Ich? Achso, ich habe schon weggeklickt. Ach da, ist ein Deluxe Gear. Ach, das ist die Dinger, genau. Der Deluxe Gear Lens Guard. Da habe ich doch hier drei Stück von. Das sind diese Stoßdämpfer,
das sind diese für Objektive.
Genau. Ganz genau. Die man eben schön für den Transport benutzen kann, um die Objektive einfach mal in den Rucksack zu schmeißen oder in den Koffer und so. Ja, habe ich drei Stück. Ist S, M und L. Die Abkürzung übersetze ich jetzt auch nicht. Wir würfeln einfach mal aus.
Ich bin heute mal dran mit Würfeln, ne?
Ja.
Also so richtig. 52 dürfen es sein. Und ich habe gewürfelt eine 64.
Das ist knapp drüber, ne? Mhm. Ich habe eine 30 gewürfelt.
Na, dann hat sich das ja schon erledigt.
Voll drin.
Ja. Der oder die Gewinnerin, wir haben, glaube ich, eine Beschwerde gekommen.
Eine Beschwerde bekommen? Eine Beschwerde.
Eine Beschwerde bekommen von der letzten Aufgabe. Das war nämlich, glaube ich, eine Sie, die gewonnen hat.
Korrekt.
Von ihm geredet.
Sei an dieser Stelle korrigiert.
Jo.
Ich habe hier Spitzenstädterin. Du auch?
Spitzenstädterin, das Bild heißt Feuerwerk und es ist ein Feuerwerk. Und zwar ein Feuerwerk vor dunkler Kulisse. Das war ja das Schwierige bei dieser Aufgabe. Wirklich... bei vielen Interpretationen mal wirklich mit ganz wenig Licht zu arbeiten und trotzdem die Belichtung richtig hinzubekommen. Wir wissen ja, dass unsere Kameras an der Stelle immer irgendwie ja gerne mal ein Eigenleben haben, wenn man sie Belichtung messen lässt. Wenn es dann eben zu dunkel wird, dann machen die zu hell und dann passt das nicht. Hier haben wir eine Kombination aus dunklem Bild und Langzeitbelichtung. Das ist Feuerwerk, da sieht man auf der linken Seite vom Bild diese Streifen, die halt so das Feuerwerk hinterlässt, diese Blumen und verschiedene Farben und so weiter, sieht auch gut belichtet aus an der Stelle. Man sieht sogar so ein bisschen den Rauch durch, der da so beleuchtet wird. und auf die Seite zieht. Unten ist noch ein kleines Riesenrad, also das macht einen quasi so ein bisschen bewusst auf einmal so, also das hat bei mir so einen kleinen Hoppla-Effekt gegeben. Also man sieht zuerst so ein bisschen, ach ja, Feuerwerk, und dann so, huch, da ist so ein kleines Riesenrad nebendran. Das Feuerwerk muss ganz schön weit oben, ganz schön groß gewesen sein im Vergleich.
Oder sehr nah dran. Aber es auf alle Fälle sieht es dann dadurch gleich viel beeindruckender aus.
Ja, und dann hast du hinten noch so Lichter der Stadt so ein bisschen. Also es gibt dem Ganzen noch so ein bisschen eine Perspektive. Ja, und Spitzenstädterin, diesmal ganz sicher eine Frau, weil da steht auch Jessica. Mhm. Also Jessica, du hast gewonnen. 3 Lensguards in verschiedenen Größen für deine Objektive. Und schick uns doch bitte eine E-Mail mit deiner Adresse.
An info@happyshooting.de. Stichwort Gewinnerin Dunkelaufgabe.
Genau. Ich will noch so 1-2 Bilder hervorheben.
Ja, ich habe ja auch noch was rausgesucht. Also erstmal zu dem Bild von Jessica. Hätte ich wahrscheinlich anders geschnitten. Ich hätte mal versucht, das Ding quadratisch zu schneiden, dass rechts ein bisschen, da sind zwar Stadtlichter drauf, aber da bleiben noch genug drauf, wenn man es quadratisch schneidet, dass rechts nicht so viel tote Fläche ist. Ich habe sonst nichts gegen negativen Raum, aber an dieser Stelle finde ich, ist es einfach ein bisschen zu tot. Finde ich quadratisch schöner. Ist jetzt aber nur so mein Eindruck.
So ein bisschen mehr den Frame füllen, das ist eine gute Idee. Mhm. Beim Feuerwerk kann man, ja, das ist ein bisschen schwierig, das vorher zu framen. Also,
nee, deswegen hätte ich es nicht vorher gemacht, einfach hinterher schneiden.
Genau, also da kannst du halt manchmal nicht genau sagen, wo es hingeht und wo es und wie hoch und so weiter. Beim Gewitter ist es noch schwieriger.
Ja.
Blitze kündigen sich selten vorher an.
Blitz mal hier da, vor der Eiche, am besten in die Eiche.
Genau.
So, was hast du denn noch rausgesucht?
Ich habe rausgesucht von PK Fotografie, das ist Paulina, die hat uns ein, heute sind ja viele Frauen dabei, klasse, die hat uns ein Bild geschickt, das heißt Mysteriöse Dunkelheit, und die hat sich irgendwie,
ach da,
ja, such mal, die hat sich im Dunkeln, also die hat die Kamera irgendwo auf ein Stativ oder ein Beanbag oder sowas gestellt, dann das Objektiv geöffnet, also sprich den Verschluss aufgemacht, wahrscheinlich irgendwo, ja, weiß nicht, also zumindest mehrere Sekunden, und dann mit einem Blitz oder mit einer sonstigen Lichtquelle, die sich selbst beleuchtet an mehreren Stellen, also quasi eine Mehrfachbelichtung gemacht, die so sich dann so übers Bild verteilt, und das finde ich ganz, ganz interessanten Effekt. Also das ist, ich gehe mal davon aus, das wurde nicht irgendwo in Photoshop gemacht, sondern ich vermute mal, dass es so in einem Bild passiert.
Das finde ich einfach spannend, so als Technik. Das sind richtig viele Auslösungen da drin.
Ja, wenn du so einen Blitz hast und den dann auf eine geringe Leistung machst, dann kannst du ja wirklich klick, 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 klick relativ schnell da irgendwie mehrere Belichtungen
machen. Hat sich viel bewegt.
Jo, das war's. Das zweite, was ich noch kurz bringen wollte, ist von Illy. I-L-L-Y heißt Lichter. Da sieht man ja verschiedene Lichter, und zwar im Vordergrund ist so ein Teelicht. Das ist ganz links unten am Rand. Und dahinter sieht man so in die Unschärfe verschwinden eine Tischplatte, und dadurch, dass es hier recht flach aufgenommen ist, spiegelt sich natürlich alles auch schön auf der Tischplatte. Und da sind hinten einfach ganz viele Lichter. Ja, bin mir nicht sicher, was das ist. Grüne, rote, orange Lichter, das könnte jetzt irgendwie, könnten LEDs sein von irgendeiner Geschichte, das könnten aber auch irgendwelche Weihnachtslichter oder sonst was sein. Ja, die da hinten quasi dann reinkommen, in der Unschärfe sind, dadurch dem Ganzen so ein bisschen was Mysteriöses geben, und ich finde das einfach nur so ein schlichtes, einfaches, schön anzuschauendes Bild, was, ja, was irgendwo durch diese Reflexion, durch diese vielen Lichter im Dunkeln eine Menge offen lässt an Interpretation, und das gefällt mir ganz gut. Ist auch schön geschnitten.
Jawohl. Ich habe hier auch noch ein paar Bilder gesehen. Also zum einen habe ich gesehen, Moment, lass mich das hier gerade raussuchen, klickadi-klick. Zwei ganz gegensätzliche Ideen. Das eine ist von Christian Zack und nennt sich Turn on the Lights. Da sehen wir halt auch einen dunklen, bewölkten Himmel. Ich bin mir nicht sicher, ob das sogar ein sehr regnerischer Himmel ist, kann man schwer sehen. Und davor eine Flutlichtbeleuchtung, so mit so 8 fetten Scheinwerfern, in die er da fast frontal rein fotografiert hat. heftige Vignette außenrum, mit Sicherheit auch ein bisschen nachbearbeitet, würde ich vermuten. Ja, das Thema Dunkelheit eben, ähnlich wie eben bei dem Bild, was du gezeigt hast, Chris, mit dem Teelicht, das Thema Dunkelheit einfach mal dadurch gezeigt, dass um das Licht herum die Dunkelheit herrscht und hier eben, dass die Dunkelheit von diesem Licht aufgehellt wird, fand ich einfach von der Idee schön gemacht und von der Komposition als Schwarz-Weiß-Bild hier reduziert wirklich auf Licht und auf Form. Also hier passt wirklich Schwarz-Weiß wie die Faust aufs Auge. Ganz zentral diese vier Scheinwerfer als Wiederholung, dieses monumentale T, was da in der Mitte steht, umgeben von dieser Lichtaura und diesen Lichtreflexen, hat mich ganz gut angesprochen. Ich mag ja so kontrastreiche Schwarz-Weiß ganz gerne. Und im Gegensatz dazu hat Studio 678 ein Bild gemacht. Dunkel ist hell genug, heißt das. Da sehen wir die Dunkelheit tatsächlich als Dunkelheit und als Hauptmotiv eine Glühbirne, die aber aus ist. Die wird so von hinten rechts noch angeleuchtet. Ich weiß nicht, ob er da geblitzt hat oder ob er da eine andere Lichtquelle hatte. Wir sehen also die Glühbirne angestrahlt von einer anderen Lichtquelle und eigentlich sehen wir sie nur dadurch, dass wir so ein bisschen die Kontur auf einer Seite von dieser Glühbirne sehen und natürlich diesen Kolben, wo der Glühdraht dran festgemacht ist, der ist dann auch beleuchtet in dem Lichtschein, der da von hinten kommt. Ja, Dunkelheit mit einer Glühbirne dargestellt und hier eben einer nicht leuchtenden. Er schreibt hier auch, das ist eine Spezialglühlampe zum Einsatz in der Dunkelkammer. Ja, ich bin auch immer noch dabei, das dunkle Licht zu erfinden, was dann mal dunkel macht, wenn es einem zu hell ist. Hier hat er das quasi fotografisch mal dargestellt. Und dann habe ich hier noch ein Bild aufgetan, was ich von der Idee her klasse fand. Vorher will ich aber einen kleinen Blick werfen, ihr seht schon, ich habe jetzt hier mal richtige Bilder angeguckt, von Albert Einstein. Also nicht Albert Einstein, sondern Albert Einstein. Der hat unter anderem einer von diesen Bildern gemacht, Dark Pac-Man heißt das hier. Da hat er den Mond fotografiert. Wir hatten ja Mondfinsternis. Offenbar hat er das geschafft, da durch die Wolken zu fotografieren, beziehungsweise hat eben ein Wolkenloch erwischt. Er schreibt hier Hunting for Crazy Pills, Dark Pac-Man. Der Mond ist verschwommen. Ich bin mir nicht ganz sicher bei dem Titel, ob das Intuition war. Also wenn das Absicht war, ist okay, dann hätte ich es wahrscheinlich noch mehr verschwimmen lassen. Das ist nämlich Bewegungsunschärfe. Wenn das keine Absicht war, dann einen kleinen Tipp. Der Mond wandert unglaublich schnell über den Himmel und wenn ihr den irgendwie 2 Sekunden belichtet, das ist hier wohl passiert bei 300 mm, dann ist der weg. Also dann gibt das einfach Bewegungsunschärfe. Also wenn ihr den Mond scharf abbilden wollt, dann versucht wirklich den zu belichten wie eine Tageslichtaufnahme, also mit einer 250stel, vielleicht maximal einer 125stel und dreht dann lieber am ISO, wenn es nötig ist oder macht die Blende ein bisschen weiter auf.
Das könnte auch sein, dass er mit einer recht hohen ISO gearbeitet hat und das vielleicht zu stark entrauscht hat. Auch möglich. Oder es ist Bewegungsunschärfe.
Aber also 2 Sekunden durch den Mond definitiv oder? Bewegung.
Ja. 2 Sekunden, steht das irgendwo?
Ja, hat er unten geschrieben.
Im Kommentar. Klar. Ja, nee, dann hat der Mond sich da wahrscheinlich schon bewegt.
Also wenn es Absicht war, also was ich auch eine coole Idee fände, so im Stichwort Pac-Man, weil der Mond sieht halt so ein bisschen aus wie ein Pac-Man, ne? Weil der Schatten macht so eine Ecke oben in diesen Mond rein, wo es eben besonders dunkel ist.
Wann hast du das letzte Mal Pac-Man gespielt?
Das ist schon eine Weile her, aber ich kann mich noch dran erinnern. Du. Am Automaten sogar, stell dir vor.
Also ich habe nur wieder hoch an den Himmel geguckt und gedacht, Pac-Man.
Ja, sag mal. Natürlich, guck dir das doch mal an da. Links das Gesicht, rechts dieser Schatten ist genau mit so einer Kante hier rausgeschnitten. Ich finde, das sieht aus
wie ein Pac-Man. Also in dem Zusammenhang schon, bei diesem Mondfinsternis, da lasse ich das gelten.
Siehste wohl. So, aber dann zu dem Bild, was ich ja klasse fand, weil Aufgabe war ja dunkel. Und zu der Dunkelaufgabe ein High-Key-Bild abzuliefern, ist ja schon fast frech. Und das hat gemacht der Sono Polar Bear. Der hat uns ein Bild geschickt, das heißt Black Tea, also schwarzer Tee. Ja, und das passt natürlich, weil schwarzer Tee ist ja auch dunkel und er hat hier natürlich auch sehr dunklen Tee. Er hat also eine Aufnahme gemacht mit so einer Metall-Teedose, wo dieser Tee eben rausgeschüttet ist. Der wird auf die Kamera zugeschüttet, hat eine ganz schmale Schärfeebene, die genau auf dem Ausgang von dieser Dose liegt und hat dem Ganzen noch so eine leicht bläuliche Tönung verpasst, also das Ganze ein bisschen ins Kühle gezogen. Und ansonsten ist es aber strahlend hell, das Bild. Also der ganze Hintergrund ist strahlend weiß, die beleuchteten Flächen von dieser Dose sind ganz hellgrau bis hellweiß und nur der Tee ist eben verhältnismäßig dunkel und nur an wenigen Stellen, also da, wo es wirklich, wo sich die Teekörner überlagern und da wirklich ein Schatten gebildet wird, da ist es tiefschwarz. Spannend. Also das fand ich einfach mal sehr mutig, so ein Bild zu assoziieren zu der Dunkelaufgabe und hätte ich voll gelten gelassen und finde das richtig gut von der Idee.
Passt doch gut.
Ne? Ja.
Ja, oh, ich habe ja noch eine verspätete, also das war's. Ja. Gewinner, Gewinnerin ist klar, vergiss nicht uns zu schreiben, sonst, sonst kriegst du deine Lens Guards nicht.
Hast du den Link gerade noch zum Gewinnerbild? Dann vielleicht
hab ich schon reingeschrieben.
Hast du schon, super.
Habe ich schon reingeschrieben. Noch eine verspätete HS-Frage von John Ferrer an mich gerichtet. Was machst du mit den Unmengen von Röntgenfilmen, die du jetzt hast?
Was?
ich hab kürzlich eine Mail bekommen von Gerhard, auch Hörer und Arzt. Und der hat wohl eine ganze Menge Röntgenfilm noch übrig gehabt und hat mich gefragt, ob ich dafür Verwendung habe. Dann meinte ich, nicht wirklich. Also wir reden ja von 30 auf 40 Zentimeter Negativen. Und Röntgenfilm ist Schwarz-Weiß-Film im Prinzip, nur ein bisschen anders, aber funktioniert ja wie eigentlich wie normaler Schwarz-Weiß-Film. Und naja, dann ist aber jetzt letztendlich das Paket mit dem Zeug doch bei mir gelandet. Jetzt habe ich hier 100 Blatt Röntgenfilm. Ja, und muss mir jetzt mal überlegen, was ich damit tue.
Reagiert der Film denn auch auf irgendwelches anderes Licht oder wirklich ja, nur natürlich. Auf Röntgenstrahlung?
Nö, der reagiert doch ganz normal auf Licht.
Ach so.
Naja.
Naja, denn?
Ja. Reagiert auf Licht
und Röntgenfilm
hat dann, irgendwie wegen der höheren Empfindlichkeit hat er glaube ich zwei belichtbare Schichten anstatt nur einer und hinten noch so eine Reflexionsschicht. Also verhält sich aber, also kann man normal drauf fotografieren. Nur findest du bei Röntgenfilmen leider keine ISO-Angaben, sondern die haben irgendwie so Empfindlichkeitsklassen A, B, C, D und so weiter. Also, da muss ich mich mal schlau machen. Also wenn sich jemand mit Röntgenfilm auskennt, ich weiß leider noch nicht mal, was das genau ist, weil ich habe da einfach eine schwarze Tüte mit dem Zeug drin. Ich versuche es jetzt gerade noch rauszufinden, was es genau ist. Ja, und dann werde ich mir wahrscheinlich mal so ein bisschen was im Dunkeln zuschneiden müssen.
Ja, ja, ab in den MIP-Prototypen.
Ist jetzt natürlich die Frage, darf Röntgenfilm mit Rot- oder Grünlicht, darf er rotem oder grünem Licht ausgesetzt werden? Also sprich, hat er Bereiche, in denen er nicht sensibilisiert ist, damit man den also nicht im ganzen Dunkeln zusammenschneiden muss, sondern
ja, das wäre ja, natürlich
oder,
spannend, ja.
Oder alternativ brauche ich eine Kamera, die 30 auf 40 Zentimeter Negative schluckt.
Ja, weiß Bescheid.
Ja, das ist jetzt nur so mein aktuelles, ist noch kein Projekt, der wird auch noch ein paar Wochen liegen, bevor ich da irgendwas mitmache.
Hast du auch einen Schreiner im Haus, hätte ich beinahe gesagt, dann baust halt mal also eine größere MIP, die MIP Plus.
Ich belichte ja durchaus auch Filme, die 12 Jahre abgelaufen sind. Also wird da jetzt eine Woche mehr oder weniger dem Film nicht wirklich schaden.
Wahrscheinlich nicht.
Röntgenfilm. Tja.
Ist denn der jetzt auch in der Metalldose drin, dass er nicht von der Umwelt belichtet wird?
Nein, in so einem schwarzen, lichtdichten Plastiksack ist das, also so eine Plastiktüte.
Weil Röntgenstrahlung geht da ja so durch, ne? Aber wahrscheinlich ist das so.
Den lagert man ja nicht da im Röntgenraum.
Ach was.
Nein, die Kassetten belädt man außerhalb.
Ist das so?
Das ist ja gut.
Wahnsinn.
Du, so ein Film, das ist einfach nee.
Ich würde sagen, die Hitze steigt uns hier doch zum Kopf. Ich spiele hier nochmal kurz das Geräuschrätsel.
Mach mal.
Oder? Das klingt so ein bisschen wie Poldi, ne? Aus der letzten Rippe. Das hat uns der Matthias geschickt und der schreibt uns: Hallo Boris und Chris, ich war neulich auf dem Flohmarkt und habe mir unter anderem eine Mamiya 135 Rangefinder für 3 Euro geleistet. Da habe ich mir gedacht, viel Geräusch macht sie zwar nicht, aber eine interessante Kamera ist es allemal, also nehme ich mal ein Geräuschrätsel auf. Ob ich mit dem Schnittbildsucher richtig zurechtkomme und ob die Kamera noch lichtdicht ist, das werde ich sehen, wenn ich morgen den ersten Film vom Entwickeln abhole. Mann, ist analog spannend.
Tja, da, Bohai, ne? Canonet, Yashica Electro oder vielleicht eine Mamiya 135. Die ist übrigens ganz interessant, die 135er. Die hat nämlich einen kombinierten Blendeverschluss, so viel ich weiß.
Was ist das?
Also, da ist der Verschluss gleichzeitig die Blende.
Was?
Normalerweise hast du ja separat einen Verschluss, der auf und zu geht.
Ja.
Bei den Rangefindern sind die ja im Objektiv drin, diese Verschlüsse.
Ja.
Direkt neben der Blende. Und das Ding hat wohl in irgendeiner Form nur 2 Lamellen, die dann quasi nur so weit aufgehen, wie die Blende ist.
Ach so, verstehe. Das heißt, der Verschluss ist eigentlich dann immer ganz zu, bevor es... Nee. Natürlich, irgendwann muss das Bild ja gemacht werden.
Natürlich, aber ein
Rangefinder... Du guckst ja nicht durchs Objektiv.
Ist ja nicht durch.
Ich sag, das Licht ist also das, es ist zu warm.
Das ist eine Sucher.
Natürlich, du guckst ja durch den Sucher. So, dann ist die quasi immer zu und wenn ihr dann ein Foto auslöst, dann geht's halt nicht ganz auf, sondern nur so ein Stückchen. Verstehe. Ja,
die muss immer zu sein.
Ja, logisch. Naja, ich habe nur gerade überlegt, wenn das dann die Blende ist, dann ist das ja wie eine Springblende, bloß andersrum quasi. Also sie springt dann auf und dann wieder zu. Und genau. Bei der Spiegelreflex springt sie ja dann immer zu.
Genau. Geh du mal, Tante Helga Scharf. Und, ne?
Ja, ich mach noch ein bisschen Zifzo und...
Zifzo und Helga Scharf und Viagra fürs Objektiv.
Passt
und,
das schon.
Und Dome für die Linsen.
Ja,
und
kannst mal sehen. Du. Ich bin schon so spiegelreflext hier.
Ja, und immer schön die Blende zumachen. Ne?
Genau, immer eine Blende übrig behalten oder so.
In diesem Sinne, wir wünschen euch was.
3, 2, 1. Happy Shooting! Und schwitzen tue ich auch wie Sau.
Ja, ich mache jetzt gerade mal hier wieder mal meine Klima an. Moment, das geht ja so gar nicht.
Wobei eine Sau schwitzt eigentlich gar nicht, ne? War das nicht so? Den die Schweißdrüsen
nicht.
Fehlen?
Ich so genau kenne ich so einen nicht. Mein Würfel ist weg. Warte mal, ich muss mal eben kurz...
Hä?
Wenn man auf die Würfeldose den Lens Cradle draufstellt... Ah, Mamiya 135. Geil. Schöner kleiner Rangefinder. So klein ist die gar nicht, aber... Ja, das ist doch gut.
Für 3 Euro.
Ja. Wobei, da kommt meistens nochmal irgendwie 10, 15 Euro nach, zwecks Lichtdichtung und Tauschen und so.
Ja, aber Mensch, 3 Euro für so ein... Das ist irgendwie...
Ja, besser als wegwerfen. Das ist
schon bitter.
Besser als wegwerfen. Ist doch schön, wenn es noch einen Besitzer findet.
Ja, ich finde das abgefahren, was da an Preisverfall ist. Ich überlege gerade, wie das so sein wird in 20, 30, 40, 50 Jahren. Oh, hier noch eine alte 5D Mark II hier.
Das glaube ich nicht.
Konnte nur HD-Video hier. Ach komm, kriegst du 5 Euro hier.
Ich behaupte mal, die heutigen DSLRs, die werden... so lange nicht überleben, weil sie einfach nicht dafür gebaut sind.
Manche sind dann einfach hin. Richtig. Ja gut, das ist mit einer Lichtdichtung dann im Zweifel auch nicht mehr getan. Ne?
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.